Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen. Morgen wird in der berühmten Tretjakow-Galerie in Moskau die für Gegenwartskunst sehr wichtige Abteilung für neueste Tendenzen dicht gemacht. Es gibt Protest dagegen, über den werden wir sprechen. Morgen wird auch das Manfred-Krug-Archiv in der Akademie der Künste in Berlin eröffnet. Sie hören, was man da erfährt über den 2016 verstorbenen Schauspieler. Dazwischen Provenienzforschung. Das Buchheim-Museum am Starnberger See interessiert uns heute, weil dort die Recherche nach der Herkunft von Brückebildern mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Zu Beginn aber nach Düsseldorf, zu einem etwas scheuen Neuanfang. Das Ballett am Rhein hat mit der US-Amerikanerin Bridget Briner eine neue Chefchoreografin und mit dem Franzosen Raphael Coumarquet auch einen neuen Ballettdirektor. Man rätselt, warum sie zum Saisonstart im September nicht mit einem eigenen neuen Werk gestartet sind, sondern mit Krabat ausgerechnet ein Ballett des Vorgängers Demis Volpi zu sehen war. Vielleicht sollte sich die Truppe ja erstmal finden. Dieses Wochenende war ja dann doch da, der große Neustart mit einem fast 3 Stunden langen Abend. Signaturen. Welche Handschriften da erkennbar wurden in den 3 Choreografien von Hans van Manen, David Dawson und Bridget Briner? Unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker.
Es war schon irritierend, dass die neue Chefchoreografin Bridget Briner zum Spielzeitbeginn nicht erst die eigene künstlerische Pranke zeigt, sondern ihre neue Kompanie mit einem Erfolgsstück ihres Vorgängers vorstellt. Aber vielleicht setzt hier ein neues Team ja einfach mal um, was schon längst in der Ballettwelt gefordert wird. Die Abkehr vom Kult ums Choreografengenie. Wie auch immer, mit diesem zweiten Abend folgte der wirkliche Neustart, und zwar mit einem cleveren Programm. Denn neben einer Uraufführung der neuen Chefin präsentiert es mit dem britischen Star-Choreografen David Dawson einen Düsseldorfer Newcomer. Von ihm war noch nie ein Stück beim Ballett am Rhein zu sehen. Und im Kontrast dazu einen Düsseldorfer Darling, Hans van Manen. Seit über 20 Jahren zeigt die Kompanie praktisch in jeder Spielzeit Stücke von ihm. Trotzdem gibt es noch unentdeckte van Manens in Düsseldorf, wie etwa dieses, seine fast 50 Jahre alten Four Schumann Pieces. Ein Traum in Babyrosa und Himmelblau ist dieses Stück, allerdings in Cross-Gender-Verteilung, also die Männer in zartrosa Hemden, die Frauen in hellblauen Kleidern. Als Pastellwölkchen ziehen sie in eleganten Hebefiguren an einem Solisten vorbei, der mal ein bisschen mitmacht, ansonsten aber cool mit sich selbst ist und sich lieber am Bühnenrand räkelt wie ein bisexueller Faun. Wohltuend dosiert interpretiert von Solist Orazio Di Bella und ganz im Sinne von Van Manens Keep It Simple Neoklassik. Das war's dann aber auch schon mit dem lässigen Understatement für diesen Abend. Der Rest kommt mit Wucht daher. Der Brite David Dawson ist begehrter Gast in deutschen Kompanien. Vor allem seine Hochrisiko-Hebefiguren begeistern Publikum wie Ballettdirektoren. Sein 2015 entstandenes Empire Noir ist ein stählern, kaltes Reich, in dem die Frauen nicht gehoben, sondern vom Boden weggerissen und in die Luft geschleudert werden. Und die Frauen selbst scheinen dann hoch über den Köpfen der Männer noch aktiv herumzuspringen. Sehr faszinierend ist dieses Stück als hochgetunte Technikchoreografie mit Körpern wie Präzisionswaffen. Davon wird es künftig mehr beim Ballett am Rhein geben, denn Co-Direktor Raphael Coumarquet war in seiner Tänzerkarriere ausgewiesener Dawson-Experte. Das lässt hoffen, dass unter seiner Leitung das Ensemble den Tanz bald auch ein bisschen raus aus den muskelhart angespannten Schultern und runter in die Körpermitte kriegt. Denn erst dann sieht das Dawson-Design wirklich sexy und souverän aus. Etwas nah am Pathos startete dann Teil 3 des Abends. Bridget Briners Uraufführung zu Rachmaninows 2. Klavierkonzert, fast jazzig frei in der live gespielten Version von Pianistin Alina Berku und den Düsseldorfer Symphonikern unter Leitung von Benjamin Pope. Musik. Biologie nennt Bridget Briner ihr Ballett, ein Mischwort aus Biologie und Biografie, eine Verbindung also von evolutionsgeschichtlicher und individueller Wurzelsuche. So klettert anfangs erstmal ein Tänzer als Alexander von Humboldt über die gebeugten Rücken seiner Kolleginnen und Kollegen, als erklömme er den Chimborazo. Weshalb er dann allerdings gar so verzweifelt in einer Schar von Pfauenvögeln mit schillernd bunten Schwänzen herumirrt, erschließt sich nicht. Schön wird Briners Ballett also erst ab Teil 2, wenn man einfach vergessen kann, dass hier etwas erzählt werden soll und stattdessen die Trios und Duos als abstraktes Ballett genießt. Dann dimmt vor allem die kasachische Tänzerin Balkia Chamburginova als herausragende Solistin jeden Überschwang herunter. Eine stets kühl kontrollierte Eisprinzessin ist sie, trotz rauschhafter Rasanz und Bewegungsopulenz. So eigenwillig wie die choreografische Handschrift ihrer beiden männlichen Kollegen ist die von Bridget Briner nicht. Aber klar ist nach diesem Signaturen genannten Abend der Ehrgeiz eines neuen Leitungsduos, dass zumindest balletttechnisch die Düsseldorfer Kompanie zur ersten Liga gehören soll.
Findet meine Kollegin Nicole Strecker. Sie hat das Ballett am Rhein unter neuer Direktion erlebt. In Moskau wird morgen die Abteilung für neueste Tendenzen an der Tretjakow-Galerie geschlossen. Das schmerzt, ist es doch das wichtigste Kunstmuseum Russlands neben dem Russischen Museum in St. Petersburg. Dagegen gibt es nochmal Protest durch 200 Künstler und Kunstwissenschaftler in einem offenen Brief, der auf Telegram-Kanälen veröffentlicht wurde. Mein Kollege Uli Hufen, jetzt live als Kenner der russischen Kunstszene. Wenn in Moskau gerade die Abteilung für Gegenwartskunst aufgelöst wird, was verschwindet da womöglich auch aus dem öffentlichen Raum?
Naja, zunächst mal wird diese Abteilung aufgelöst und diese Abteilung verwaltet die wichtigste Sammlung für russische zeitgenössische Kunst, die es in Russland gibt. Die Sammlung an der Tretjakow-Galerie gibt es seit 2001. Die hat der Kurator Andrei Jerofejew zusammengetragen, vor allen Dingen seit 1989 schon, in einem Schloss im Süden Moskaus, Zaryzino heißt das. Und der Hintergrund ist einfach der, es gibt in Russland viele private Sammlungen zeitgenössischer Kunst, aber es gibt bis heute kein einziges staatliches Museum, was nur für sozusagen Contemporary Art da wäre. Und darum ist die Abteilung so wichtig, die jetzt aufgelöst werden soll.
Was passiert da genau jetzt? Säleschließung?
Ja, das kommt drauf an, wen Sie fragen. Offiziell ist das erstmal nur ein bürokratischer Akt. Die Abteilung verschwindet nicht, sondern sie wird zusammengelegt mit der Abteilung für Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man will sich weiter mit Contemporary Art befassen, sagt das Museum. Aber die russische Kunstwelt ist eben in Aufruhr. Andrei Jerofejew, der den Protestbrief beschrieben hat, demonstriert das mit den ganzen Unterzeichnern, mit ihm zusammen. Sehr viele berühmte Künstler sind da, darunter Komar und Melamed, Rostislav Lebedev, Igor Makarev.
Was befürchten die?
Naja, die erinnern sich daran, dass in den 1930er Jahren schon mal eine Abteilung für zeitgenössische Malerei an der Tretjakow-Galerie geschlossen wurde. Das hing damals zusammen mit der Gleichschaltung der gesamten Kunstwelt unter der Doktrin des sozialistischen Realismus. Und es hatte eben verheerende Folgen für die Sammlung, für die Vermittlung von Wissen und auch für das kulturelle Leben im Grunde für das ganze Land. Und genau diese Gefahr sehen Jerofejew und viele andere jetzt auch, weil es eben auch zusammenpasst mit dem allgemeinen Klima in der Kunst- und Museumswelt in Russland. Das war ja noch nie einfach. Andrei Jerofejew zum Beispiel wurde 2008 selbst schon mal entlassen als Leiter dieser Abteilung, die jetzt geschlossen wird, weil es eben viele ultrakonservative Kräfte gibt, die diese Art von Contemporary Kunst, von Contemporary Art für eine Gefahr halten. Aber seit 2022, seit der Krieg in der Ukraine so richtig intensiv geworden ist, ist das Klima wirklich eisig geworden.
Woran machen Sie das fest?
Ja, bis 22 hat sich die moderne Kunst in Russland eigentlich sehr gut entwickelt. Es gab Messen, private Museen, große Kunstzentren sind entstanden in umgebauten Fabriken. Da wurde sehr viel Geld reingesteckt. Da ist auch ein Markt entstanden zum ersten Mal. Aber seit dem Einmarsch in der Ukraine ist das wirklich anders. In vielen Museen wurden Direktoren ausgetauscht. Auch die Direktorin der Tretjakow-Galerie, Sefira Trigulova, musste gehen. Im Sommer musste die Chefkuratorin für zeitgenössische Kunst, Ira Garlova, gehen. Und an die Stelle dieser Fachleute treten eben Bürokraten, die auf die streng patriotische politische Linie achten vor allen Dingen. Dann gab es im Frühjahr Hausdurchsuchungen bei einer ganzen Reihe von Künstlern. Anatoly Asmalowski zum Beispiel, der auf der Dokumenta ausgestellt hat, und Sveta Baskova mussten emigrieren. Die hatten hatten in Moskau ein privates Institut für zeitgenössische Kunst betrieben. Naja, auf der anderen Seite ist eben klar, in Moskau leben natürlich nach wie vor sehr viele Künstler und Kunstwissenschaftler und das Publikum, die ganz andere Ansichten haben als der Staat und die versuchen nun all zusammen zu retten, was zu retten ist.
Gibt es einen Brain Drain? Emigrieren viele?
Ja, emigriert sind ja schon immer viele. Es gibt ja seit Jahrzehnten viele russische Künstler in Deutschland, in Köln zum Beispiel, in Berlin war auch immer ein Zentrum der Emigration. Aber seit 2022 ist die Trennung eben einfach härter. Noch nicht wie im Kalten Krieg, aber trotzdem, es gibt jetzt wieder wirklich, man muss es so sagen, eine russische Exilkunst, so wie es auch eine russische Exilliteratur gibt. In Montenegro zum Beispiel baut der Galerist und Impresario Marat Gellmann schon seit einigen Jahren ein neues Zentrum für russische Kunst und Kultur auf. Es gibt Exilverlage, Konferenzen und so weiter. Aber das, was halt bleibt, ist, Moskau und Petersburg sind natürlich die Zentren für russische Kunst und Kultur. Und je länger der Krieg dauert, umso finsterer wird es dort für alles, was im Verdacht steht, zu liberal zu sein, zu westlich oder zu unpatriotisch.
Mein Kollege Uli Hufen über das Ende der zeitgenössischen Abteilung an der Moskauer Tretjakow-Galerie. Wir bleiben in der Kunstwelt. Das Buchheim-Museum am Starnberger See, Schwerpunkt expressionistische Malerei, ist ein Privatmuseum und hat sich lange nicht groß um die Provenienzforschung gekümmert. Erst jetzt liegen die Ergebnisse zur Untersuchung von Papierarbeiten und Aquarellen vor, darunter 200 Brückearbeiten, also von durch die Nazis verfemter Kunst. So richtig ist die Herkunft nun bei rund 30% der Werke gesichert. Um über diese Forschungsbemühungen zu reden, ist im Studio jetzt mein Kollege Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur des Deutschlandfunk. Wie lange erst arbeitet denn das Buchheim-Museum denn nun Bild für Bild den Ausstellungsbestand auf?
Seit 2017. Und ja, das kommt einem spät vor, wenn man weiß, dass sich eigentlich schon 1998 die öffentlichen deutschen Museen dazu verpflichtet haben, sowas zu tun, nach NS-Raubkunst also zu suchen. In der Washingtoner Erklärung haben sie das getan und ein Jahr später haben es Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände nochmal speziell für Deutschland bestätigt. Aber man muss sich immer klar machen, so ein richtig öffentliches Museum ist das Buchheim-Museum nicht. Da kann zwar jeder rein, aber getragen wird es von der Stiftung. Und die Washingtoner Erklärung, die hat sich auf Museen in öffentlicher Trägerschaft bezogen. Und da war tatsächlich Buchheim eine der ersten privaten Stiftungen, die sich 2017 um eine Förderung bemüht haben beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und die dann mal erst den Gemäldebestand durchgeguckt haben. Dann gab es 2018, ein Jahr später, so ein kleines Intermezzo, weil da ein Buch des Sohnes erschienen ist, der gesagt hatte, naja, Papa war auch mal bei Cornelius Gurlitt in München und da gingen natürlich alle Lämpchen an, ob da eventuell Raubkunst sein könnte. Und jetzt eben drittes gefördertes Projekt, da geht es um die Arbeiten auf Papier.
Gehen wir einmal zu den Zahlendetails des Forschungsprojekts. Bei knapp 70% ist der Verbleib, also zwischen 1933 und 45, nicht eindeutig geklärt, ist konstatiert. Hier bestehen Herkunftslücken, jedoch ohne jegliche Hinweise auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug. Und dann eine Fortsetzung der Recherchen muss bei 0,5% der Werke erfolgen. Für Sie ein Widerspruch?
Ich habe das auch gefragt, und zwar Johanne Lisewski, die Provenienzforscherin am Museum dort. Denn wenn man 0,5% mal auf die rund 200 Werke umrechnet, dann ist es genau ein Blatt. Und so ist es auch. Also bei diesem einen Blatt gibt es konkreten Verdacht, da könnte was sein. Da muss man jetzt also stark weiterforschen. Beim Rest, bei den restlichen zwei Dritteln der untersuchten Werke, heißt das aber nicht, alles ist in Ordnung. Es gibt eine Ampel in der Provenienzforschung, rot, gelb, grün. Rot heißt, um Gottes Willen, NS-Raubkunst. Grün heißt, alles in Ordnung. Ein Blatt ist zum Beispiel erst nach 1945 überhaupt entstanden. Dann kann es keine NS-Raubkunst sein. Und dann gibt es Gelb. Und Gelb heißt, naja, nicht so sicher, beziehungsweise Orange. Das hat man im Buchheim-Museum noch mit eingeführt. Und das bedeutet zunächst mal, wir haben keinen klaren Hinweis, dass da irgendwas gestohlen wurde, jüdischen Familien oder kommunistischen Sammlern oder sowas. Aber auch das hat mir Frau Lisewski vorhin noch mal ganz klar gesagt. Natürlich muss man da weitermachen und das will man auch mit einer jetzt verstetigten Stelle für die Provenienzforschung.
Was hat man denn da erfahren? Blättert man da in alten Katalogen auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in Versteigerungskatalogen?
Das tut man. Das ist die klassische Quellenforschung. Und auch die wird auf der Website des Museums öffentlich gemacht. Das ist übrigens mehr, als manches öffentlich getragene Museum tut. Also da werden, wenn nicht irgendwelche Datenschutzsachen, also private Namen, wenn Sie zum Beispiel dem Museum was geschenkt haben, dann hätten Sie einen Anspruch darauf, dass Ihr Name nicht genannt wird. Also wenn sowas nicht betroffen ist, dann werden alle Dokumente öffentlich gemacht und eben auch Auktionskataloge, sodass man von außen nachvollziehen kann, was da los ist.
Buchheim hat auch Kunst gekauft, die aus der Deutschen Demokratischen Republik herausgeschmuggelt wurde. Gibt es da offene Fragen?
Also das behauptet zumindest sein Sohn in diesem Buch 2018. Da ist die Rede von einer Geschichte, dass Herr Buchheim mit seinem Auto zur Leipziger Messe gefahren sei, als Künstler getarnt hat, mit ganz viel Zeug im Kofferraum, Leinwände, Farbkästen und. Auf dem Rückweg seien dann, so der Sohn, auch noch Bilder, die er Sammlerinnen und Sammlern in der DDR abgekauft hätte, mit dabei gewesen. Das wird auch untersucht werden, hat man mir heute gesagt. Und nicht nur das, es gibt auch Werke mit Bezug zum kolonialen Erbe im Buchheim-Museum. Auch das soll noch kommen. Also was in der Pressemitteilung so ein bisschen merkwürdig klingt, das erweist sich eigentlich letztlich als den Versuch, auch in einem privat getragenen Museum Transparenz herzustellen. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, wenn die Stelle tatsächlich bestehen bleibt, dann sollten wir vielleicht in 2-3 Jahren nochmal nachfragen.
Die Provenienzforschung im Buchheim-Museum. Danke, Stefan Koldehoff. Heute vor 8 Jahren ist einer der wenigen deutsch-deutschen Fernsehstars gestorben. Der Schauspieler Manfred Krug. Kultstatus erreichte er in der Bundesrepublik und vorher in der DDR. Etwa mit dem DDR-kritischen DEFA-Film Spur der Steine. Im Westen dann, nach der Übersiedlung 1977, vor allem mit der Serie Auf Achse, dann als singender Tatortkommissar oder als Liebling Kreuzberg. Krug war auch Autor, Jazzsänger und Entertainer. Und an all diese Facetten des Künstlers erinnert die Berliner Akademie der Künste. Morgen eröffnet sie das Manfred-Krug-Archiv. Musikalisch wird es dabei auch mit einem Auftritt der Jazzsängerin Uschi Brüning. Die ist mehr als 35 Jahre lang mit Manfred Krug aufgetreten. Seine Kinder Stefanie und Daniel sind morgen auch dabei. Und kurz vor der Sendung habe ich den Leiter des Filmarchivs der Akademie der Künste, Thorsten Musial, gefragt, welches Interesse besteht derzeit an Manfred Krug?
Also erstaunlicherweise ein sehr großes Interesse. Was heißt erstaunlich? Wir freuen uns darüber, dass es ein großes Interesse gibt. Sowohl für die, die das verfolgt haben, Liebling Kreuzberg ist in einer KI-bearbeiteten Fassung vom RBB ausgestrahlt worden, wo er in noch nie gesehener Schönheit zu sehen ist. Aber auch seine Lieder sind jetzt schon zum zweiten Mal mit einer Langspielplatte gecovert worden von jungen Künstlern, die sich also mit seinem Werk auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich jeder Künstler, jede Künstlerin nur wünschen kann, dass er so eine Relevanz besitzt, dass sich mit seinem Werk auch nach seinem Tod noch befasst wird.
Wahrscheinlich ja, weil er jahrzehntelang so authentisch rübergekommen ist als Schauspieler. Hören wir mal kurz Manfred Krug als Zimmermann und Polier Hannes Baller, wie er in der Baustelle DDR im Film Spur der Steine, ja auch sehr, sehr lange verboten gewesen, einfach keinen Bock auf Planwirtschaft hat.
Ich halte mich an meine Beschlüsse. Und wenn es nicht passt, dann gehen wir dahin, wo wir nicht belästigt werden.
Wie meinst du das?
So wie du es ganz richtig verstanden hast, dahin, wo dein Sozialismus ein Dreck wert ist.
Thorsten Musial, ist denn sogar, wenn wir jetzt hier auf die deutsch-deutschen Beziehungen das Rübermachen zu sprechen kommen, sogar die Stasi-Akte Manfred Krugs in Ihrem Archiv?
Ja, wobei das natürlich auch nur eine kleine Facette des Archivs ist. Er hat sie ja selber seinerzeit angefordert und hat sie dann auch mit zu uns gegeben. Sie kann ja ansonsten ganz normal über das Stasi-Unterlagenarchiv, was jetzt im Bundesarchiv ist, eingesehen werden. Aber nun kann man sich auch hier selber ein Bild machen, was die Täter, also die Stasi, über Manfred Krug und seine Freunde und Bekannten ja geschrieben hat. Herausgefunden würde ich gar nicht sagen.
Wie würden Sie das denn jetzt, weil Sie die Kenntnisse haben, das einschätzen? Seine Rolle zur Deutschen Demokratischen Republik, seine Beziehung, war die ambivalent?
Ja, auf jeden Fall war die ambivalent. Wobei er, das hat er mehrfach auch betont, der Grundidee durchaus Positives abgewinnen konnte. aber die Umsetzung ihn dann zunehmend mehr doch gestört hat, bis hin zu deinem praktischen Berufsverbot, was ihn dann völlig und zu Recht tief getroffen hat.
Kommen wir mal zum westdeutschen Manfred Krug. Gibt es da was Neues durch Ihr Archiv?
Neu insofern, als dass man der Person Manfred Krug durchaus noch näher kommen kann oder auf eine andere Art und Weise näher kommen, wie man bisher ihr nahegekommen ist. Interessanterweise ist es ja so, dass jeder Mensch und auch jeder Firma sozusagen etwas in Manfred Krug hineinprojizieren wollte. Dadurch, dass er so nahbar war für alle, so authentisch wirkte, so wie Sie es vorhin bereits gesagt haben, konnte natürlich jeder seine Vorstellung in ihn hinein projizieren. Ob er das nun als Markenbotschafter war für die Werbung, ob er das für verschiedene Veranstaltungen war oder auch bei den Lesungen und bei den Konzerten. Insofern ist es natürlich interessant zu schauen, ja, wie hat denn Manfred Krug das selber gesehen? Wie hat er das empfunden? Zum Teil kann man das in seinen jetzt ja im dritten Band erschienenen Tagebüchern nachlesen. Aber dann auch die Frage, wie gar nicht so selbstbewusst er war, wenn es um seine eigenen Texte ging. Er war ja als Schauspieler durchaus selbstbewusst, besaß sehr viel Selbstvertrauen, was ihn ja dann auch so einmalig machte in den Rollen, die er spielte. Aber wenn es um die literarischen Texte ging, da war er doch etwas vorsichtiger, weil er nicht wusste, ob sie diese Qualität haben, wie andere das vielleicht vorlegen können. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was Sie vorhin gefragt haben, was man vielleicht noch genauer erkennen kann, ist die Frage oder die Art und Weise, wie er sich mit seinen Rollen, genauer gesagt mit den Dialogen auseinandergesetzt hat. Er hat in den letzten Jahren ja mehr und mehr beklagt, dass die Drehbücher immer schlechter werden und hat das, was ihm möglich war, versucht zu verbessern. Das sind halt die Dialoge. Und da kann man ganz viele Notizen finden, Änderungen vor allen Dingen bei den Tatorten, weniger jetzt bei den Büchern seines Freundes Jürg Becker für Liebling Kreuzberg.
Tatortverbesserer war er also auch. Über die Eröffnung des Manfred-Krug-Archivs sprach ich mit Thorsten Musial, Filmarchivleiter der Akademie der Künste in Berlin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat 5 Kunstwerke an die Erben eines jüdischen Kunsthändlers restituiert. Mehr Informationen dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Unter anderem sind bei den Werken Gemälde von Antonis van Dyck und Giovanni Battista Tiepolo dabei. Ein weiteres Werk wird in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin bleiben. Der Kunsthändler Franz Zatzenstein-Mattisen hatte für seine Galerie in den 1920er Jahren Kredite aufgenommen. Nach seiner Flucht in die Schweiz 1933 konnte er die Kredite nicht wie geplant über weitere Jahre abbezahlen, sondern musste die Restschulden komplett tilgen. Dafür übergab er Kunstwerke an die Dresdner Bank, die wenig später zahlreiche dieser Objekte an Museen weitergab. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Nachfahren der Galerie konnten sich nun auf eine Lösung einigen, die sowohl den erlittenen Verlust als auch die finanziellen Verbindlichkeiten von vor 1933 berücksichtigte. Und wir bleiben beim Thema Restitution bzw. faire Lösung. Ab morgen wird im Jüdischen Museum Berlin das Gemälde Weintraubs Syncopators von Max Oppenheimer aus dem Jahr 1927 ausgestellt. Das Gemälde hing viele Jahrzehnte lang in Kanada. Dass es jetzt nach Deutschland zurückkehrt, fühle sich an wie eine Vollendung, so einer der Nachfahren der Weintraubs Syncopators. Die Jazzband prägte in den 20er Jahren die Berliner Clubszene. Oppenheimer fing ihren schnellen musikalischen Stil auf dem Gemälde unter anderem mit diagonalen Bildelementen und Anschnitten ein. Von einer Auslandstournee 1933 kehrte die Band nicht mehr nach Deutschland zurück. Hugo Staub, ein jüdischer Rechtsanwalt und Psychoanalytiker, hatte das Gemälde kurz nach seiner Entstehung erworben. Staub floh 1933 vor den Nationalsozialisten und musste das Kunstwerk dabei in seiner Berliner Wohnung zurücklassen. Was danach mit dem Gemälde geschah, ist nicht ganz klar. 1962 tauchte es wieder im Kunsthandel auf. Seitdem war es im Besitz der Familie der jetzigen VerkäuferInnen in Kanada. Dieses Jahr konnte das Jüdische Museum Berlin das Gemälde mit dem Einverständnis der Erbinnen und Erben von Hugo Staub erwerben. Der Ankauf wurde durch eine gerechte Einigung mit den Erbinnen ermöglicht. Der US-amerikanische Filmemacher Aaron Kaufman ist im Alter von 51 Jahren verstorben. Kaufman produzierte mehrere Filme von Robert Rodriguez, darunter Machete und Sin City 2. Bekannt wurde er aber vor allem mit der Dokumentation Superpower über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Sie entstand während des Krieges in der Ukraine. Kaufman hielt sich zu Beginn des Konflikts in Kiew auf und hatte ursprünglich gar keine Kriegsdokumentation geplant, sondern wollte die ungewöhnliche Karriere von Zelensky nachzeichnen. In Superpower arbeitete er mit Sean Penn zusammen, der Zelensky dafür mehrfach interviewte. Die Doku wurde zum ersten Mal im Februar 2023 bei den Filmfestspielen in Berlin gezeigt. Viele von uns kannten wahrscheinlich vor allem die Hände von Janusz Olejniczak. Der polnische Musiker und Schauspieler hatte 2002 die Klavierstücke in dem Oscar-prämierten Film Der Pianist gespielt. In dem Film, für den Roman Polanski den Oscar für die beste Regie und Adrian Brody den für den besten Schauspieler erhielt, sind seine Hände beim Klavierspiel zu sehen. Nun ist Janusz Olejniczak im Alter von 72 Jahren gestorben.
Gleich in den Informationen am Abend mit Bettina Klein geht es unter anderem um den knappen Wahlausgang in Moldau. Hier am Mikrofon war Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Abend.